Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo allerseits, es ist Dienstag, der 26. Oktober. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen: UNO Biodiversitätsgipfel, eine weitere Konferenz der großen Worte und kleinen Taten. Beschwerde gegen Schweizer Baumwollhändler. Haben sie gegen die OECD-Leitsätze verstoßen? Und Queer Refugees. Warum sind homosexuelle Flüchtlinge auch im Fluchtland oft weiter Diskriminierungen ausgesetzt? Am Mikrofon begrüßt Twin Marol.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Ursula Wyss will in den Ständerat. Die SP-Nationalrätin und Fraktionschefin der SP kandidiert für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga. Ursula Wyss sagte heute an einer Pressekonferenz, sie habe sich für die Kandidatur entschieden, weil es ihr viel Freude bereite, im Kontakt mit der Bevölkerung und im parteiübergreifenden Austausch nach Lösungen für die anstehenden Herausforderungen zu suchen. Ursula Wyss ist die gemeinsame Kandidatin von Rot-Grün für die Ständeratsersatzwahl vom Februar 2011. Neben Adrian Amstutz von der SVP und Christa Markwalder von der FDP ist Ursula Wyss nun die dritte Kandidatin, die sich um den frei werdenden Berner Ständeratssitz bewirbt. Der Kampf der Kardinalbelegschaft hat sich gelohnt. Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden der Kardinalbrauerei in Freiburg erhält eine neue Perspektive. Entweder werden sie in der Umgebung weiter beschäftigt oder können von einer frühzeitigen Pensionierung profitieren. Zudem wurde mit Unterstützung der Gewerkschaft Unia ein sehr guter Sozialplan für die gekündigten Mitarbeitenden ausgehandelt. Fast einstimmig hat die Kardinalbelegschaft dem Verhandlungsergebnis mit der Feldschlösschengruppe zugestimmt. Nun seien die Freiburger Behörden und die Wirtschaft gefordert, schreibt die Unia in einer Mitteilung. Trotz der Schließung der Kardinalbrauerei müssten die industriellen Kapazitäten und das Bierbrau-Know-how in der Region erhalten bleiben. Der Stadt Bern wurde heute das Label Energiestadt Gold überreicht. Damit werden Städte ausgezeichnet, die sich im Energiebereich durch sehr gute Leistungen profiliert haben. Gemeinderat Rittonhause nahm das Label vom Bundesamt für Energie und dem Trägerverein Energiestadt Schweiz entgegen. Der Gemeinderat zeigte sich in einer Mitteilung sehr erfreut. Damit habe er eine Vorgabe der Legislaturrichtlinien 2009 bis 2012 erfüllt. Die grünliberalen Kanton Bern lehnen die Ausschaffungsinitiative der SVP ab. Dieser Entscheid fiel an der gestrigen Mitgliederversammlung mit 48 Nein zu 2 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Der in der Initiative vorgeschlagene Deliktkatalog sei willkürlich und die wortgetreue Umsetzung würde klar gegen Verfassung und Völkerrecht verstoßen, schreiben sie in einer Mitteilung. Die Grünliberalen unterstützen aber den Gegenvorschlag des Parlaments. Die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP wird ebenfalls abgelehnt. Der afghanische Präsident Hamid Karzai hat zugegeben, regelmäßig Barzahlungen aus dem Iran erhalten zu haben. Karzai reagierte damit auf einen entsprechenden Bericht der New York Times. Laut Karzai erhält Afghanistan vom Iran ein- bis zweimal pro Jahr 500 bis 700.000 Euro in bar. Es sei gängige Praxis unter befreundeten Ländern, sagte Karzai. Auch die USA mache das so. Ein Sprecher der US-Regierung äußerte sich sehr irritiert. Die USA befürchtet, dass Afghanistan durch die Zahlungen aus dem Iran weiter destabilisiert werde. Zum Wetter: Heute ist es sonnig bei 6 Grad mit Biese. Auch morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es recht sonnig, trotz zeitweise ausgedehnten Wolkenfeldern bei zwischen 10 und 12 Grad. Und am Freitag wird es zusätzlich wärmer mit Temperaturen von bis zu 16 Grad.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die weltweite Biodiversität muss geschützt werden. Dafür braucht es verbindliche Abkommen und Pläne. Diese sollen am UNO-Biodiversitätsgipfel erarbeitet werden, der derzeit im japanischen Nagoya stattfindet. Doch wie auch schon beim Klimagipfel finden die Staaten am Biodiversitätsgipfel kaum gemeinsame Lösungen. Die Zeit drängt und konkrete Ergebnisse lassen weiter auf sich warten. Shane McKay über eine weitere Konferenz der großen Worte und kleinen Taten.
Bis Ende der Woche will die Staatengemeinschaft Abkommen schaffen, welche den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Vielfalt garantieren. Es geht darum, Pflanzen und Tiere vor dem Aussterben zu bewahren, und es geht auch um das Thema Biopiraterie. Indigene Bevölkerungen sollen von ihren Ressourcen profitieren, denn hauptsächlich die Pharmaindustrie patentiert Gene von Wirkstoffen, welche die Urbevölkerung bereits seit Jahrtausenden anwendet. Doch sehr oft machen nur die Konzerne damit Profit und die Urbevölkerung geht leer aus. Das soll im sogenannten ABS-Protokoll geregelt werden. Dieses Protokoll zu erarbeiten sei jedoch schwierig, denn einige Parteien wollten sehr weitreichende Sonderregelungen erwirken. Und mit diesen wäre das Protokoll nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Das erklärt Friedrich Wolf von der Umweltschutzorganisation Pro Natura, der sich in Nagoya an den Verhandlungen beteiligt.
Im Grunde ist es dann möglich, ganz viel aus dem ABS-Protokoll wieder auszulagern, und dann greift die Regel nicht mehr wirklich. Das ist die Befürchtung, die wir haben. Und dabei sind eben gerade Länder wie Deutschland und die EU an vorderster Front, die auch heute gerade deswegen zusammen mit Kanada den sogenannten Dodo-Preis erhalten haben. Das ist der Preis, den die Zivilgesellschaft ausgewählt hat, um derjenigen Partei, die die Verhandlungen am stärksten blockiert, eine entsprechende Würdigung zuteil werden zu lassen.
Alle Staaten, die am UNO-Biodiversitätsgipfel zusammenkommen, haben vor 18 Jahren die Biodiversitätskonvention unterzeichnet. Am Gipfel in Nagoya soll ein neuer strategischer Plan zum Schutz der Biodiversität erarbeitet werden. Doch die Teilnehmenden sind sich in vielen Punkten nicht einig. Das liege daran, dass die weltweiten Interessen viel zu unterschiedlich seien und es sehr schwer sei, diese Interessen unter einen Hut zu bringen.
Die Industrieländer sind daran interessiert, starke Ziele umzusetzen, um den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Die Entwicklungsländer sagen, das ist auch gut und schön, aber wir können das gar nicht ohne eure Hilfe. Ihr habt euch auch verpflichtet, uns euch zu helfen. Und wir brauchen erstens mehr Geld und zweitens brauchen wir diesen ABS-Mechanismus, damit er Wirksamkeit kann und wir etwas davon haben, dass wir diese biologische Vielfalt erhalten.
Allerdings gäbe es auch Punkte, bei denen sich die Vertragsstaaten annähern konnten. Und gewisse Themen waren am UNO-Biodiversitätsgipfel gar unstrittig. Zum Beispiel die Biodiversität der Berge oder die globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen. Man ist sich also einig, was man schützen will. Es geht aber um das Wie, und diese Verhandlungen um das Wie, die sind zäh. Deshalb gibt es Stimmen, die sagen, der UNO-Biodiversitätsgipfel werde ein zweites Kopenhagen. Eine Konferenz also, an der viel diskutiert, aber nichts beschlossen wird. Das könne durchaus passieren, meint auch Friedrich Wolf.
Wie gesagt, Fortschritte sind eher handwerklicher Natur, dass man eben es gelungen ist, die Konflikte auf die tatsächlichen Fragestellungen runterzubrechen und nicht irgendwelchen Nebenschauplätzen mehr verhandelt wird. Aber es kann durchaus sein, dass man bei ABS zu keiner Einigung kommt und dass damit eben die Gegenleistung für starke Ziele nicht mehr zustande kommt und die Entwicklungsländer sagen werden, ja, also wenn wir nichts davon haben, wenn ihr uns nicht entsprechend unterstützt, dann sind wir dagegen, dass es einen vernünftigen strategischen Plan gibt. Und das kann dazu führen, dass insgesamt die Konvention handlungsunfähig wird, weil dieses 10-Jahre-Programm, dieser strategische Plan auf dieser Konferenz einfach verabschieden werden muss, weil sonst gibt es einfach keinen.
Morgen Mittwoch sollten Vorschläge auf dem Tisch liegen, denn ab Mittwoch wird die Biodiversitätskonferenz auf Ministerebene weitergeführt. Deshalb seien die Teilnehmenden der Konferenz zurzeit sehr bemüht, um zu gemeinsamen Haltungen zu gelangen. Doch auch wenn es auf dem Biodiversitätsgipfel zu keinen neuen Beschlüssen kommen würde, Friedrich Wolf erachtet es trotzdem als wichtig, dass der Biodiversitätsgipfel abgehalten wird.
Ist sind einfach so wichtige Sachen, dass man es versuchen muss. Die Alternative bedeutet, dass man gar nichts mehr hat auf internationaler Ebene, dass man keinerlei Regelungen, keinerlei Vereinbarungen hat, wie man zu dem Thema umgeht. Und das wäre noch schlimmer als das, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Konvention, die ist verabschiedet worden, man kann sich darauf berufen. Zu vielen Themen wird es dann auch noch weitere Arbeitspapiere geben. Selbst wenn es eben nicht so ausgeht, wie wir das gerne hätten und der Worst Case eintritt, denke ich schon, ist es wichtig, den Dialog zu führen.
Friedrich Wulff von Pro Natura wünscht sich jedoch, dass die Menschheit mehr an einem Strang ziehen würde. Die UNO-Biodiversitätskonferenz im japanischen Nagoya dauert noch bis kommenden Freitag.
Rabe Info 95,6.
Schweizer Baumwollhändler sollen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben. Konkret geht es um die beiden Firmen Paul Reinhardt AG in Winterthur und die Ecom Ltd. in Pully. Beiden Firmen wird vorgeworfen, Baumwolle aus Usbekistan einzukaufen, die mithilfe von Kinderarbeit produziert wird. Die Vorwürfe stammen von der Menschenrechtsorganisation ECCHR. Sie hat nun Beschwerde bei der Schweizer Kontaktstelle der OECD eingereicht. Einzelheiten im folgenden Beitrag. Die Vorwürfe an die Adresse der beiden Schweizer Baumwollgroßhändler sind happig. Die Paul Reinhardt AG in Winterthur und die Ecom Ltd. in Pully würden Kinderarbeit in Usbekistan unterstützen. Usbekische Kinder würden vom Staat zur Zwangsarbeit in der Baumwollernte gezwungen und die Schweizer Unternehmen würden davon profitieren. Miriam Sage-Maas vom ECCHR, dem European Center for Constitutional and Human Rights.
Die beiden Unternehmen handeln mit Baumwolle aus Usbekistan. Das geben sie auf Nachfrage zu. Und in Usbekistan, der Baumwollbereich ist fast komplett verstaatlicht. Und der usbekische Staat organisiert jedes Jahr den systematischen Einsatz von Kindern. Und die Kinder haben keine Wahl darüber und auch deren Eltern haben keine Wahl darüber zu entscheiden, ob sie an der Ernte teilnehmen oder nicht. Und die Kinder bekommen auch eine sehr geringe Entlohnung dafür, sodass man also auch nicht sagen kann, dass die Kinderarbeit irgendwie dem Unterhalt der Familie dient.
Das ECCHR wirft den Schweizer Unternehmen vor, von diesen Produktionsbedingungen zu wissen und trotzdem weiterhin ihre Baumwolle dort einzukaufen.
Die Reinhardt AG hat auf unsere Anfragen nicht reagiert. Wir wissen, dass sie gegenüber anderen Nichtregierungsorganisationen, die zu diesem Thema arbeiten, auch sehr abfällig und sehr abweisend reagiert haben, die sie direkt das Gespräch gesucht haben. Und das andere Unternehmen hat uns gegenüber erklärt, dass ein Boykott der Baumwolle nichts ändern würde, da Kinderarbeit ja dem Unterhalt von Familien dienen würde in aller Regel.
Gegenüber Radio Rabe äußerte sich die Paul Reinhardt AG in einer schriftlichen Stellungnahme dahingehend, dass der Vorwurf der Kinderarbeit bereits seit einiger Zeit vorgebracht werde und dass sich das Unternehmen deshalb wiederholt an die usbekischen Exporteure gewandt habe.
Diese haben uns versichert, beziehungsweise unsere Leute vor Ort konnten selbst mitverfolgen, dass Usbekistan in den letzten Jahren einiges unternommen hat, um die Kinderarbeit zu verhindern. Wie zum Beispiel, die usbekische Gesetzgebung verbietet jede Form von Kinderarbeit. Verletzungen werden gesetzlich geahndet.
Weiter gibt die Paul Reinhardt AG in ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass ihr Einfluss nur sehr beschränkt sei und man versuche, punktuell Verbesserungen zu erreichen. Weiter schreiben sie:
Ein Boykott von Usbekistan als Lieferantenland wäre unserer Ansicht nach wirkungslos. Bereits jetzt wird der überwiegende Teil der usbekischen Ernte an asiatische Handelsfirmen verkauft. Unser eigener Anteil liegt schon seit Jahren weit unter 5% der Ernte. Wenn eine mittelgroße schweizerische Handelsfirma keine usbekische Baumwolle mehr kaufen will, berührt das die usbekischen Behörden nicht.
Wohl aber berührt das Vorgehen der Paul Reinhardt AG die Menschenrechtsorganisation ECCHR. Weil sich trotz mehrmaligem Nachhaken nichts verändert hat, hat sie sich nun entschieden, bei der OECD, der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa, Beschwerde gegen die beiden Unternehmen einzureichen, weil sie gegen OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen hätten. Die OECD-Kontaktstelle in Bern muss sich nun entscheiden, ob sie die Beschwerde annimmt.
Das Maximale, was bei so einer OECD-Beschwerde herauskommt, insofern das Mediationsverfahren nicht erfolgreich ist, das heißt, sofern wir nicht uns mit den Unternehmen auf konkrete Schritte einigen können, die jetzt unternommen werden von der Unternehmensseite, um zu verhindern, dass sie weiterhin Zwangskinderarbeit unterstützen. Wir haben das Maximale, was passieren kann, ist, dass die Kontaktstelle eine Abschlussstellungnahme macht, in der sie feststellt, dass die OECD-Leitsätze verletzt worden sind und in der sie Empfehlungen für das Unternehmen abgibt.
Miriam Sagemaß vom ECTHR. Auch wenn die Beschwerde von der OECD-Kontaktstelle angenommen wird, hat dies für die Unternehmen keine juristischen Konsequenzen. Weder die Stellungnahme noch die Umsetzung von allfälligen Empfehlungen der OECD wären für die Unternehmen verbindlich.
95,6. Rabe Info.
Queer Refugees sind Flüchtlinge, die wegen ihrer sexuellen Orientierung aus ihrem Heimatland flüchten müssen. Im jeweiligen Fluchtland angekommen, zum Beispiel in der Schweiz, sind sie oft erneuter Diskriminierung ausgesetzt. Laut Queer Amnesty tut die Schweiz zu wenig, um Queer Refugees zu unterstützen und zu schützen. Heute Abend findet im Frauenraum der Reitschule eine Veranstaltung zu diesem Thema statt, im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Schweizer Migrationspolitik «Willkommen im Paradies». Vor der Sendung habe ich mit Simon Preiswerk von Queer Amnesty über die Problematik gesprochen. Simon Preiswerk, Sie werden heute Abend im Frauenraum über die Situation von Queer Refugees in der Schweiz informieren. Queer Refugees, das sind Flüchtlinge, die, weil sie homo- oder transsexuell sind, aus ihrem Heimatland flüchten müssen. Wird das in der Schweiz als Fluchtgrund anerkannt?
Es wird als Fluchtgrund anerkannt, aber man muss schon nachweisen können, dass man konkret verfolgt wird wegen seiner sexuellen Orientierung oder Identität.
Und das ist sehr schwierig.
Das ist schwierig, ja, weil die sexuelle Orientierung oder Identität nachzuweisen, das ist ja nicht etwas, was man so einfach beweisen kann. Man muss dann wirklich im Zweifelsfall ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen und außerdem muss man wirklich auch beweisen können, dass man spezifisch als Person verfolgt wird. Also es reicht nicht einfach zu sagen, ich bin homosexuell und in meinem Land ist es schwierig, das auszuleben, sondern man muss zusätzlich noch beweisen können, dass man wirklich spezifisch verfolgt wird und gefährdet ist.
Weiß man da etwas zu den Zahlen von solchen Flüchtlingen und von welchen Ländern sie stammen? Viele halten das wohl geheim und geben einen anderen Fluchtgrund an.
Genau, es ist schwierig, konkrete Zahlen zu nennen, weil auch das BFM keine Statistik führt über diese Fluchtgründe. Und es ist tatsächlich so, viele halten den wahren Fluchtgrund auch geheim und versuchen es erstmal auf eine andere Schiene, also machen andere politische Fluchtgründe geltend. Und so ist es sehr schwierig zu sagen. Und die Länder, afrikanische Länder sind besonders betroffen, Kamerun. Wir haben jetzt auch eine Frau aus dem Kosovo betreut.
Auch wenn sie ins Asylverfahren aufgenommen werden, ist die Situation solcher Flüchtlinge weiterhin schwierig. Oft werden sie laut Queer Amnesty auch im Fluchtland stark diskriminiert von Seiten anderer Flüchtlinge.
Genau, praktisch alle Flüchtlinge in der Asylunterkunft versuchen sie, ihre sexuelle Orientierung zu verheimlichen weiterhin, weil sie dann sonst wieder von Diskriminierung betroffen werden. Und für viele ist das eigentlich das Schwierigste. Sie sind allein, sie haben ja auch keine Angehörigen, sie kennen in der Regel keine anderen Lesben oder Schwulen. Und das ist dann auch der Bereich, eben, wo Queer Amnesty helfen kann, auch soziale Kontakte zu vermitteln. Ja, und erstmals auch die Erfahrung zu ermöglichen, dass es ganz normal sein kann, wenn man homosexuell veranlagt ist.
Den Schweizer Behörden werfen Sie vor, sich nicht genug dafür einzusetzen, dass diese Flüchtlinge besser geschützt werden. Was könnten Sie denn tun? Was gibt es für Möglichkeiten?
Wir haben versucht zu erreichen, dass der Flüchtlingsbegriff erweitert wird, also dass die sexuelle Orientierung offiziell als Fluchtgrund anerkannt wird. Und darauf hieß es, ja, das sei nicht wichtig genug. Man sehe keine Notwendigkeit.
Queer Amnesty ist auch der Meinung, dass auch den Mitarbeitenden im Asylbereich und auch der Hilfswerke zu wenig auf die Problematik sensibilisiert sind.
Es ist wirklich ein fehlendes Bewusstsein vorhanden. Wenn wir mit Leuten sprechen, die im Asylbereich arbeiten, merken wir oft, dass diese noch gar nie darüber nachgedacht haben, dass es auch sein könnte, dass sie mit Betroffenen zu tun haben. Und da haben wir es uns auch zur Aufgabe gemacht, eben wie auch mit Veranstaltungen wie heute Abend, das zu thematisieren, um betroffenen Flüchtlingen wirklich auch zu helfen. Weil von sich aus haben diese lesbischen, schwulen oder transsexuellen Flüchtlinge halt eben oft nicht den Mut, auf sich aufmerksam zu machen.
Simon Preiswerk von Queer Amnesty. Die Veranstaltung Queer Refugees – Menschenrechte für verfolgte sexuelle Minderheiten findet heute Abend um 20 Uhr im Frauenraum der Reitschule statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. In der Redaktion waren Shine McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer All. Die wünscht einen schönen Tag. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.